Ladies and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast Ausgabe 295. Es ist der 16.05.2021. In der heutigen Runde sind dabei die Samira.
Hallo.
Und ich, der Robert, seid gegrüßt. Wie immer beginnen wir unsere aktuelle Folge mit dem Rückblick aufs vergangene Wochenende.
Der Box-Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende.
Und da fangen wir mit einer Veranstaltung an, die am Samstag, den 15. Mai, in England stattgefunden hat, in der Manchester Arena. Es war eine Eddie Hearn-Veranstaltung, die zu sehen war auf The Zone. Dort kämpften unter anderem Joshua Buatsi im Halbschwergewicht gegen Daniel Blender dos Santos. Ein Kampf, der nicht über die volle Distanz gegangen ist, aber ordentlich Action geboten hat. Stimmt, Samira?
Ja, auf jeden Fall. Gerade Joshua Buatsi sollte man sich merken. Ein Engländer, in Accra geboren, 28 Jahre alt, hat Halbschwergewicht geboxt gegen Daniel Blender dos Santos aus Frankreich, 30 Jahre, der Panther. Und ja, ich kann ja mal kurz zusammenfassen, der Kampf ging ja nicht so lang.
Aber sehenswert war trotzdem.
Ja, war auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert. Joshua Buatsi hat schon gleich am Anfang beeindruckt, also ich habe ihn jetzt auch noch nicht so auf dem Schirm gehabt, weil er echt einen extrem guten Jab hat, extrem schnell ist und sehr explosiv. Also man hat es sofort gesehen, dass sein Jab ist was Besonderes so. Ich glaube, Daniel dos Santos, sein Gegner, war ja auch ungeschlagen. Das war jetzt kein Mann, der irgendwie da schon viele Niederlagen auf dem Konto hatte. Deswegen wusste man auch noch nicht so richtig, was da auf ihn zukommt. Aber also beide waren durchtrainiert, da kann man jetzt auch nichts sagen so. Beide sahen fit aus, aber er hatte da echt nicht viel zu holen, weil Buatsi ist ein sehr, sehr schneller Mann, der sehr harte Jabs auch abfeuert und hat halt gleich von Anfang an den Kampf übernommen. Gleich Santos in den Rückwärtsgang gedrückt ab der ersten Runde und er war auch schon von Anfang an von dieser Schnelligkeit, von diesen Jabs beeindruckt, das hat man gesehen. Und in der zweiten Runde gab es dann den ersten Knockdown und da wurde Santos dann auch angezählt. Das war ein Körper-Kopf-Treffer und danach hat er natürlich noch mehr Respekt gezeigt, weil er dann gemerkt hat, oh Gott, was habe ich hier vor mir? Ich muss aufpassen, dass ich mir halt nicht nochmal was fange. Also es war dann eine 10-8 Runde, die dritte Runde war wieder sehr, sehr klar bei Buatsi, also der hat echt einen sehr schönen Stil, sehr ansehnlich, macht Spaß, ihn zuzugucken, ist extrem talentiert, hat dann Santos auch in den Seilen gestellt in der dritten Runde. Der AK hat dann sich auch ein bisschen gewehrt, hat dann zum Beispiel einen guten Aufwärtshaken im Infight gebracht, aber da kam natürlich sofort der Konter. Dann hat Santos Buatsi in der dritten Runde so ein bisschen weggeschubst, der ist dann umgefallen, dann gab es so ein bisschen verbalen Schlagabtausch und wurden sie auch von dem Referee so ein bisschen ruhig gestellt, das hat Buatsi gar nicht gefallen. Dann hat er sich wahrscheinlich auch vorgenommen, in der vierten Runde dann schon das Ende zu suchen, hat man gleich gemerkt, er hat so wild angefangen, da dachte man, oh, jetzt sucht er den K.O., der Kampf ist bald vorbei und dann wurde er aber wieder ruhiger, hat so sich auf sein Auge verlassen und dann auf seine Reflex und dann sich so ruhig die Chance gesucht, aber irgendwann kam dann, wo man dachte, ja, es arbeitet halt ruhig, ist jetzt so ein bisschen, ja, jetzt kommt nicht mehr so viel anderes, was man erwartet von Buatsi, aber dann mitten aus dem Nichts kam so eine richtig harte Rechte ans Kinn von Santos und der war ja schon ausgenockt im Stand noch quasi, als er runterfiel. Also es war ja wirklich fast K.O. des Jahres Kandidat, auf jeden Fall Kandidat und also das war extremer K.O., also wirklich unglaublich. Und was ich noch am beeindruckendsten fand, war eigentlich nach dem K.O., dass Buatsi sich so empathisch halt gezeigt hat. Also ich fand es echt extrem sympathisch. Man hat gesehen, er hat sich echt Sorgen gemacht, weil sein Gegner echt lange auf dem Boden lag und erstmal getestet wurde mit Fragen, weißt du, wo du bist und so. Das sah sehr, also er war echt mitgenommen. und hat dann irgendwann auch geweint, weil er dann gecheckt hat, dass er halt verloren hat und dass er K.O. gegangen ist. Manchmal, das checkt man ja alles erst ein bisschen später. Und man hat auch gesehen, er hat dann ihn angeguckt und hat so für sich so Shit gesagt. Also es hat ihm leid getan, ist dann auch rübergegangen, hat so ein bisschen ihm Mut zugesprochen, ihn umarmt. Und der Gegner hat dann später auch noch weiter geweint so. Und er hat ihn dann auch noch so richtig in den Arm genommen. Da sind mir auch schon fast die Tränen gekommen. Es war richtig niedlich so. Also es war wirklich richtig süß. So. Richtig sympathischer Typ, dieser Buatzi. TKO Runde 4 ist der Kampf dann natürlich zu Ende gewesen für Buatzi. Nicht nur ein guter Boxer, auch ein toller Mensch. So. Also auf jeden Fall wirkt er sehr, sehr sympathisch.
Die Fightcard bietete auch noch ein paar andere Kämpfe, zum Beispiel Dalton Smith gegen Lee Appleyard. Alexander Juhr hat gegen Tommy McCarthy verloren um den IBU-Titel im Cruisergewicht. Jason Cunningham hat Gamal Yafai um den europäischen Titel im Bantamgewicht besiegt. Und der Hauptkampf war Lerone Richards gegen Giovanni De Carolis, hierzulande vor allem bekannt durch seine Kämpfe gegen Arthur Abraham und Vincent Feigenbutz. Wie hat dir Giovanni De Carolis, das alte Schlachtross, in diesem Kampf gefallen?
Oh ja, das war echt ein, wie soll man sagen, ein sehr einseitiger Kampf. Also ich weiß nicht, also natürlich Giovanni De Carolis, der ist jetzt 36, der hat lange nicht geboxt. Seinen letzten Kampf hat er gegen Kurun Gevor gemacht. Am 21.06.2019, das ist natürlich schon extrem lange her und der Kampf war auch schon ziemlich eng, also da hat er jetzt auch nicht so krass dominiert, deswegen habe ich jetzt auch keine extrem krasse Performance gegen Lerone Richards erwartet, gerade wenn er auch noch auswärts boxt. Und Lerone Richards hat mir aber eigentlich ganz gut gefallen. Er ist ja auch ein bisschen jünger, 28, und hat auch Giovanni De Carolis eigentlich in den 12 Runden eigentlich jede Runde ziemlich eng, ziemlich alt aussehen lassen. Also das muss man echt sagen. Lerone Richards hat halt, also er ist Southpaw, also Rechtsausleger. Damit, ich weiß nicht, ob Giovanni De Carolis damit auch nicht so gut klarkommt, aber auf jeden Fall war es, glaube ich, eher so die Schnelligkeit und die Spritzigkeit von Richards, die De Carolis vor große Probleme gestellt haben. Eigentlich hat er sich von Runde 1 bis 12 die meiste Zeit hinter seiner Doppeldeckung versteckt bzw. geschützt, weil er halt gemerkt hat, da kommt schon ein bisschen Power so durch. Und hatte halt ab und zu mal so ein bisschen kurze Attacken, wo er dann mal auf seinen Gegner zugestürmt ist und versucht hat, so ein paar Schläge irgendwie abzufeuern. Aber da Lerone Richards einfach viel schneller war und bessere Reflexe, besseres Auge irgendwie hat, konnte De Carolis da eigentlich überhaupt nichts ausmachen. Also das war echt ein krasser Kampf. Da war jede Runde, wurde eigentlich Richards immer sicherer, hat den Kampf total dominiert, das Tempo, hat gespielt quasi, hat sich wie in so einem Sparring quasi so seine Sachen halt, seine Treffer, Kombinationen ausprobiert und wurde halt mit der Zeit auch immer sicherer. Das hat man auch gemerkt, immer lockerer, sah immer besser aus, hat einfach die besseren Skills gehabt, ist ein sehr beweglicher Mann, stand immer woanders, nie still, was, glaube ich, De Carolis auch sehr schwer fand zu stellen, weil wenn sich jemand vor dir immer bewegt und du ihn nie triffst, irgendwann wirst du auch voll demotiviert. Im Endeffekt kannst du De Carolis, auch so sehr du ihn magst, eigentlich wirklich keine Runde geben. Es war so einseitig. In der 11. Runde hat Richards auch in der Ecke so zu seinem Team gesagt, easy work. Und das war für ihn wirklich easy work. Den Kampf habe ich 120 zu 108 für Lerone Richards gepunktet. Und da kann man auch keine Runde irgendwie De Carolis geben, obwohl das trotzdem wieder ein Punktrichter geschafft hat mit 119 zu 109. Die beiden anderen haben es korrekterweise 120 zu 108 auch gepunktet. Also ich weiß nicht, was Francisco Alosa Rosa da gesehen hat. Vielleicht ist das sein Kumpel, keine Ahnung. Ich weiß nicht, aber im Endeffekt, da gibt's auch nichts zu diskutieren. De Carolis hat da keine Runde gesehen, kein Land gesehen. Sah wirklich nicht frisch aus.
Hätte er nicht so eine gute Doppeldeckung gehabt, hätte das wahrscheinlich auch vorzeitig enden können.
Ja, seine Doppeldeckung hat ihn echt geschützt. Also das war, aber er hat sich ja auch nur darauf konzentriert. Er hat ja fast nichts anderes gemacht. Also das muss man ja auch sagen, ne?
Ja.
Leider war das so. Das war so seine Aufgabe, mich hinter der Doppeldeckung so gut zu schützen, dass ich so wenig wie möglich kassiere. Aber war halt irgendwie, ja, war dann auch irgendwie langweilig, weiß ich nicht. Also jede Runde gleich, keine Chance, du hast auch nichts gesehen, dass er da ein bisschen mal wirklich die Anstalten gemacht hat, irgendwie wirklich da zu versuchen, den Kampf umzudrehen oder so. Also ich hatte das Gefühl nicht und er war, glaube ich, auch dann deprimiert, weil er gesehen hat, er kann das gar nicht, weil die Schnelligkeit, er kann da nicht mithalten so und dann bist du halt auch irgendwann wahrscheinlich so, machst du das Beste draus und ja. Aber er hat gestanden bis zuletzt, das muss man sagen. Und ja, das war dann sozusagen der Erfolg von Giovanni De Carolis.
Er hat das gemacht, was im Bereich des Machbaren für ihn lag. So kann man es, denke ich, gut zusammenfassen. Ein anderer Kampf fand statt im Dignity Health Sports Park in Carson, California. Dort kämpften im Super Bantam-Gewicht Brandon Figueira gegen Luis Neri um den WBC und WBA Supertitel im Super Bantam-Gewicht. Muss ich zugeben, den Kampf habe ich jetzt leider nicht gesehen, weil A hat er mich nicht so interessiert und B dafür dann extra aufstehen. Hat mich dann jetzt dann doch nicht so hinterm Ofen hervorgeholt. Hast du den gesehen, Samira?
Nee, ich hatte dafür keine Zeit, ehrlich gesagt.
Dann ist das halt mal so. Okay. Ein Kampf, auf den wir letzte Woche nicht eingegangen sind, aber wir werden das jetzt tun, ist ein Kampf, der in einem Kölner Sportstudio stattgefunden hat. Es ist eine ICB-Boxveranstaltung gewesen, übertragen wurde sie auf Bild Plus in Deutschland und auf TV8,5 in der Türkei, wo unter anderem Christian Hammer gegen Patrick Kowol geboxt hat, vorzeitiger Sieg in der dritten Runde, Volkan Gokcek gegen Georgi, was für ein Name, Georgi mit Mitschelitze, ich vermute Georgier. Georgia. Und Viktor Vikrist gegen Jacek Christoph Piatek auch vorzeitig. Alles normale Aufbaukämpfe, aber auf den Kampf, auf den wir jetzt genauer eingehen wollen, ist der Hauptkampf. Mahmoud Shah gegen Christopher Lovejoy aus den USA. Manuel Shah hat das erste Mal seit seinem super duper Weltmeistertitelgewinn 2017 mal wieder geboxt. Und das gegen keinen geringeren als Christopher Lovejoy aus den USA. Boah. Mal ganz ehrlich, was war das?
Also, du bist begeistert, ich höre es raus. Lass es raus, Robert.
Ich will in keinster Weise jetzt irgendwie beleidigend werden oder irgendwie jemanden mies reden. Der Mann hat jetzt über 3,5 Jahre nicht geboxt. Dass du dann jetzt nicht gleich gegen Tyson Fury boxst, ist mir auch klar. Aber Christopher Lovejoy, ein Mann, der einen 19-0 Rekord hat, der sowas von dermaßen aufgeblasen ist, also so manche, wir reden ja manchmal schon schlecht über manchen Kampfrekord von deutschen Boxern, aber die sind im Gegensatz zu diesem Kampfrekord ja schon wirklich hochkarätig. Der hat ja nur Laufkundschaft erstrundig in Tijuana weggeboxt. Der Typ wiegt 139 Kilo. Da frage ich mich jetzt mal ganz ehrlich, warum hat man den genommen? Weil von der Qualität her hätte man doch wahrscheinlich das gleiche Geld oder weniger Geld auch irgendeinen Georgier nehmen können. Das hat doch nichts in irgendeiner Form mit Weltmeisterschaft, also es war jetzt auch keine Weltmeisterschaft, aber der große Titel ist ja, der Champ ist zurück. Die WBA führt ihn ja als Champion in Recess, also in Wartestellung. Aber was war das? Der Typ konnte überhaupt nicht boxen. Der war nur am Klammern, der ist schon in der ersten Runde einmal runtergegangen und ist in der zweiten Runde auch noch nicht mal wirklich durch wirklich heftige Schlagwirkung dann zu Boden gegangen und ist einfach nicht mehr aufgestanden. Also dafür Geld zu bezahlen, finde ich schon ziemlich frech.
Ja, man kann sich auch mal angucken. Er ist ja fast in seinem schwersten Gewicht jetzt gegen Char in den Ring gestiegen. Ich glaube, er war ja auch davor bei Don King unter Vertrag. Dann hat er irgendwie Privatinsolvenz angemeldet, haben sie gesagt, damit er halt, weiß ich nicht, aber vielleicht auch, damit er nicht mehr mit Don King dann irgendwie vielleicht verbunden ist, weil dann...
Da muss ich dich kurz unterbrechen. Also ja? Ich hatte gelesen, dass er bei Don King unter Vertrag ist und das sogar die Kämpfe zuvor, aber Don King sich wohl gar nicht drum gekümmert hat, ihm mal wirklich Kämpfe zu besorgen. Deswegen hat er viele seiner Kämpfe in Tijuana quasi in Eigenregie gemacht. Und Don King wollte wohl auch jetzt gerichtlich gegen ihn vorgehen, wenn er denn jetzt gegen Manuel Char boxt.
Ja, genau, so haben sie es auch bei Bild gesagt, aber sie haben auch gesagt, dass er wegen seiner Privatinsolvenz nicht mehr eigentlich bei Don King unter Vertrag ist, weil wenn du irgendwie in Amerika Privatinsolvenz anmeldest, alle vorherigen Verträge zunichte gemacht sind. Also auf jeden Fall wurde es da so gesagt, aber Don King denkt halt, dass er noch bei ihm unter Vertrag ist, irgendwie sowas. Sie sind sich da anscheinend nicht so richtig einig und vielleicht ist es auch noch nicht so richtig geklärt. Ich meine, der kam ja da auch ohne Team an, ohne Trainer, der hatte ja gar nichts. Also so kommt ja auch niemand irgendwie nach Deutschland, der da denkt, er besiegt jetzt mal jemanden, ne? Also dann auch so übergewichtig quasi. Ich meine, in seinem letzten Kampf hat er ja noch irgendwie 107 Kilo gewogen und jetzt 139. Ich meine, das ist schon krass. Also da sieht man schon, wie ernst er das irgendwie genommen hat. Und ja, also wenn man jetzt so auf den Kampf eingeht, also das war echt so, okay, auch im Verlauf, so nach diesen ganzen anderen Kämpfen, die alle auch sehr schnell zu Ende waren. Aber ja, so klar, er ist dann, das mit dem Klammern ist mir auch direkt aufgefallen, wo ich dachte, krass, das sieht schon aus wie irgendwie die letzten Runden im Schwergewicht. So diese, ich fand beide sehr behäbig, beide wirkten sehr langsam, beide wirkten sehr raus. Also war ja auch so. Ich meine, Char war ja auch lange inaktiv. Was mich gewundert hat, war eigentlich, warum wurde bei Manuel Char die deutsche Nationalhymne gespielt? Weil er ist doch eigentlich gar kein, er hat da gar keinen deutschen Pass, ne? Er ist ja Syrer und im Libanon geboren. Aber es wird wahrscheinlich einfach so aus vermarktungstechnischen Gründen gemacht. Also ich weiß es nicht, es hat mich irgendwie irritiert, aber es wurde, glaube ich, wahrscheinlich schon immer so gemacht, keine Ahnung. Aber mich würde auch nicht stören, wenn da jetzt irgendwie die syrische Nationalhymne gespielt werden würde. Also ist eigentlich.
Vielleicht spielen sie auch ein Lied von den Höhnern, wenn er aus Köln kommt.
Ja, genau, oder sowas. Oder einfach irgendwas so. Aber ich meine, bei ihm ist ja immer alles ein bisschen, vielleicht nicht durcheinander, aber ich meine, von Manuel Char dann wieder zu Mahmoud Char ist ja auch so ein bisschen für manche Fans dann schwierig, so nachzuvollziehen. Ja, auf jeden Fall Lovejoy dann, klar, er ist dann wirklich schon in der ersten Runde so umgefallen, wo man schon so dachte, danach hat er so Wehwehchen angezeigt, ne, dass ihm was wehtut, sein Gesicht schon so verzogen, da wusste man schon, er hat gar keinen Bock zu boxen, der wurde da geholt, um klar zu verlieren. Ich dachte schon, der legt sich gleich freiwillig hin, so. Man hatte schon so das Gefühl, dass er nicht so wirklich Lust hatte.
Das hast also, du doch schon bei den Bildern vom Wiegen gesehen, dass das ja, nichts wird.
Ja, wahrscheinlich. Okay, dafür kann Char dann auch nicht, denn dafür kann man ihn nicht verantwortlich machen. Keiner weiß, wie er da ankommt, so. Aber am Ende, weil Char in der Ecke war, Petre Dobroschi als Coach. Und am Ende war es halt so, dass es eine Links-Rechts-Links-Kombination war, die halt Lovejoy dann anscheinend, nicht anscheinend, sondern wirklich zu Boden geschickt hat. Und er wurde dann auch ausgezählt. Aber es wirkten jetzt nicht, das waren jetzt nicht so extrem harte Treffer. Es waren schon Treffer, aber es war jetzt nicht so, dass man dachte, ja, jetzt muss er auf jeden Fall liegen. Aber der war einfach auch gar nicht fit. Und deswegen wusste man schon, der wird auf keinen Fall da wieder aufstehen. Und ja, Manuel Char war halt erleichtert. Ich meine, er hat ja dann noch so einen halben Ratschlag versucht, hat nicht so gut geklappt, ist dabei selbst was umgefallen. Ich meine, da ist ein bisschen lustig. Aber ja, sagen wir mal so, es war jetzt K.O., zweite Runde für Char, aber im Endeffekt sagt es auch nichts aus. Und ich glaube, für ihn war das jetzt auch nichts, wo er sich so wirklich austesten konnte oder so, weil der Kampf war so schnell zu Ende. Natürlich, also, oder? Also da kann man jetzt über Chars Leistungsvermögen kann man jetzt nicht so wirklich viel mehr sagen. Also für ihn ist gut, dass er wieder im Ring stand. Aber sowas als Hauptkampf so groß zu verkaufen und dann immer,
ja. Der Champ ist zurück.
Genau, diese riesen Überschriften dann immer und dann auch die ganze Berichterstattung ist schon sehr fragwürdig. Also ich muss ja sagen, ich bin ja Matthias Preuß Fan, der ist ein echt guter Kommentator, der hat halt bei Bild Plus kommentiert, da kann man nichts sagen, der sagt immer wirklich das, was er sieht und findet immer die richtigen Worte, seine Kritik auch zu äußern, das finde ich gut. Also er macht da keinen extrem mies, aber er sagt schon, wenn irgendwas ein bisschen fragwürdig ist und das macht er echt gut. Mhm. Und aber im Studio waren dann auch Axel Schulz, Lubo, Jörg Lubrich von Bild und diese Frau, wo ich den Namen nicht weiß, die eh nicht so viel vom Boxen versteht. der man immer alles erklären muss. Auf jeden Fall war das Motto so ausgerufen, anscheinend vom Bild, ja, we make boxing great again. Da muss man sich eh schon fragen, warum muss man sich so ein Trump-Motto als Vorbild nehmen, irgendwie um Boxen wieder groß zu machen. Das ist eh schon so ein bisschen komisch. Aber
und
mit
dann
so einer
der Kampf?
Die ganze Veranstaltung halt, ne? Ja, so wurde das halt verkauft. Und dann redet die Frau dann irgendwas von, ja, wir haben jetzt hier Fury und dann haben wir AJ und dann haben wir Mahmoud Shah. Wie ist die Reihenfolge? Und da meint man so, ja, also Nummer 1 ist Tyson Fury, Nummer 2 ist Anthony Joshua und Nummer 3 ist Mahmoud Shah. Also Nummer 1 ist bestimmt Tyson Fury, Nummer 2 ist AJ, Nummer 3 sind erstmal ganz viele andere und irgendwann kommt dann Mahmoud Shah vielleicht. Aber das würde, also die ganze Berichterstattung hat mich echt als Boxfan gestört, weil es so wie für Ahnungslose gemacht wurde. Also es wurde den Leuten sowas erzählt, so suggeriert, als wäre das extrem hohes Niveau und als hätte Manuel Char oder Mahmoud Char irgendeine Chance, mit der Weltspitze im Schwergewicht da mitzuhalten. Es wurde einfach nicht die Wahrheit gesagt. Natürlich, jeder hat eine One-Punch-Chance, jeder hat 1% Chance, aber es ist einfach nicht das Gleiche, weißt du? Es wurde nicht die Wahrheit gesagt, dass es einfach einen qualitativen Unterschied gibt zwischen einigen Boxern. Und das hat mich auch schon bei Viktor Wiechrist aufgeregt, dass die da irgendwie dann davon reden, ja, die ukrainische Boxschule, die ist ja so steif und deswegen boxt Wiechrist wie Vitali Klitschko und er sieht ja eh aus wie die Klitschkos. Also erstens, er sieht überhaupt nicht aus wie die Klitschkos. Zweitens, Vitali Klitschko boxt ganz anders. Drittens, die ukrainische Boxschule ist bestimmt nicht steif. Also habt ihr gar keine Ahnung? Kennt ihr Lomachenko nicht? Kennt ihr Usyk nicht? Also da frage ich mich wirklich, so was da los ist. Also was die da reden so insgesamt. Also so viel Unsinn habe ich schon lange nicht mehr gehört. So natürlich hat Vitali Klitschko steifer geboxt als ein Wladimir, aber man kann ja nicht deswegen sagen, dass die ukrainische Boxschule steif ist. Also dann guck dir mal Lomachenko an, so kleine. Also weiß ich nicht so. Also ich denke mir so, die reden da wirklich für Leute, die keine Ahnung vom Boxen haben. Und wenn du Experte ist jetzt übertrieben, aber wenn du dich jahrelang seit der Kindheit mit Boxen auseinandersetzt und dann solche Leute da sowas reden hörst, dann kommst du dir einfach nur verarscht vor. Also es wurde so getan, als wäre das so eine Veranstaltung wie von Tyson Fury boxt gegen Anthony Joshua, so wurde da geredet, so ungefähr. Und das ist halt einfach nicht wahr. Also, so natürlich, es gibt immer Gründe für die Veranstaltung, aber dann wundern die sich auch, dass diese Kämpfe so früh vorbei sind. Ich meine, jeder normale Mensch, der sich damit auskennt, der die Fightcard sich anguckt, die Gegner, ich meine, der weiß, dass die Kämpfe so schnell vorbei sind. Und der weiß auch, warum das so ist, oder? Also, oder hast du dich da gewundert?
Nein, kleine Anekdote von gestern Abend. Ich habe ja den Kampf nicht bei Bild.de geguckt, sondern in einem Livestream vom türkischen Fernsehen, wo es übertragen wurde. Also ich weiß nicht, was die Kommentatoren da gesagt haben, da ich kein Türkisch spreche. Freunde und ich haben uns noch gestern was zu essen bestellt. Essen kam gerade an, da fing der Kampf an und Freunde fragt mich, wolltest du nicht ins Wohnzimmer kommen? Gucken wir nicht irgendwie einen Film? Ich so, ja, warte mal kurz, das ist hier gleich vorbei. Ich hatte recht gehabt. Ich bin, glaube ich, ja, erste Runde, zweite Runde, dann war der Kaffee so, dann bin ich rübergegangen und habe noch einen Film mit ihr geguckt. Weil ich wusste, dass das nichts wird, weil, guck dir den Rekord von dem an, guck dir den Typ an und dann siehst du ja schon, was du da zu erwarten hast. Und ich finde überhaupt, die Misere ist ja, wenn du mir überlegst, der Typ ist oder war bei Don King unter Vertrag. Dass Don King so einen Typen überhaupt unter Vertrag nimmt, zeigt doch schon eigentlich diesen miesen Stand von dem in der Boxwelt. So, und wenn du dann als Manuel Char oder als EC Boxing gegen den irgendwie den Kürzeren ziehst, wegen einer Ansetzung um die Titelverteilung des WBA-Titels, dann finde ich das echt bitter.
Ja, das ist ja auch bitter. Aber ich meine nur diese ganze Fightcard, wenn man sich die vorher anguckt, da sind sehr viele Leute, die ersten drei Kämpfe sind alle mit Negativrekord von Branimir Malencia, Mohamed Bektas, Christian Hammer, der hat eh so einen Bodybuilder geboxt, der nicht mal Kondition für 3 Runden hatte. Dann
die waren
ganz
aber
gut
austrainierter.
Ja, ist aber Bodybuilder-mäßig. Dann Volkan Gökçek, der kann was, also der ist technisch auch nicht schlecht, aber der hat auch halt nur 2 Runden geboxt. Das waren halt alles wirklich Aufbaugegner, Fallobst, das muss man halt wirklich so sagen. Viktor Wiechrist gegen Piatek, das war ja der schon mal festgenommen wurde, weil er wegen Fahrer, weiß nicht, seine Schulden an Hamburg nicht bezahlt hat, wegen zu schnell fahren oder
ja,
so.
Ja, stimmt.
Ein Sternekampf. Der war ja auch eher so ein Bodybuilder-mäßig und sonst kein Null Sterne überall. Ich meine, das zeigt schon alles und da muss man sich auch nicht wundern, wenn die Kämpfe so schnell vorbei sind. Das weiß jeder vorher, da braucht man sich auch nicht rausreden. Das weiß man einfach. Und woran liegt es? Weil einfach kein Geld da ist, um bessere Gegner zu bezahlen. Und woran liegt es, dass Bild alle da hochfeiert? Ja, weil die damit Geld verdienen. Natürlich, das ist ihr Job. Also das ist ihr Job, das so, also das ist wie Gold zu verkaufen, weil sie halt auf ihrer Plattform damit Geld verdienen. Und weiß ich nicht, ob die Promoter jetzt auch an die Geld zahlen, dass sie das überhaupt zeigen, kann ich mir auch vorstellen. Zumindest kriegen sie wahrscheinlich einiges von den Einnahmen und deswegen feiern die das halt manchmal zu extrem ab, also als mehr als es ist. Aber das kommt nicht gut an bei den Boxfans, weil es da leider keine Person mehr gibt wie Graziano Rocchigiani, der dann da seine Meinung mal sagt. Genauso, wenn sie da kommen wir auch gleich nochmal zu, da haben wir so eine Hörerfrage, das passt dazu, über die Rangfolge der deutschen Boxstelle reden, wo sie dann nur die Leute, die Boxstelle gut reden, mit denen sie zusammenarbeiten. Das ist halt ganz offensichtlich gewesen. Natürlich ist Universum und EC-Boxing, jetzt sind die Mächte in Deutschland und ganz vergessen wird dann Argon und SES, die generell aber auch bessere Veranstaltungen machen, zumindest hochwertigere, würde ich einfach mal so sagen. Und das ist halt keine
SES auf jeden Fall.
Ja, aber auch Argon teilweise. Also die Qualität der Argon-Boxer ist auf jeden Fall auch sehr gut. Ich meine, die haben auch Jack Kulka, das darf man auch nicht vergessen, Jamal Saeed, die haben da schon ein paar gute Leute so in der Ecke. Und zumindest, also ich weiß nicht, ich finde das ist halt keine neutrale Berichterstattung. Und es darf sich halt, da muss jeder wissen, so warum die Leute da so reden. Und auch ein Axel Schulz nimmt sich sehr zurück und passt sehr genau auf, was er da gegen wen sagt oder ein bisschen Kritik äußert. Das merkt man schon. Also das ist einfach... Da fehlt einfach ein Graziano Rocchigiani, tut mir leid, das kann man sich gar nicht anhören. So.
Er fehlt in vielerlei Hinsicht, muss man sagen.
Ja, nicht nur da, aber da besonders. Oder einfach mal, weiß ich nicht. Ich verstehe auch nicht, warum sie da nicht Tobias Drews hinstellen. Also es wäre auch noch besser als so ein Unwissen, die da die ganze Zeit nur so Fragen stellt, wo du dir echt denkst, so. Oh.
Vielleicht hat er Gründe.
Ja, oder sie bezahlen auch nur 50 Cent die Minute, die Stunde oder weiß ich nicht was, aber... Ja, keine Ahnung, aber also für mich war das schon sehr schwer zu ertragen, so. Ich bin natürlich auch immer froh, dass man Boxen sehen kann, aber ich denke, es muss nicht um jeden Preis sein und ich muss auch nicht alles sehen und ich sehe dann lieber eine Veranstaltung, die mit Mühe auf die Beine gestellt wird, wo auch Zuschauer da sein können, auch wenn es nur einmal im Jahr ist, wo auch die Qualität besser ist, anstatt irgendwie eine Veranstaltung, wo wirklich jeder Kampf, also der längste Kampf geht bis in die dritte Runde so und ich weiß nicht, ob das so dann das Highlight irgendwie des Monats, des Jahres, ob das irgendwie Werbung für den Boxstall, für den Boxsport, für den deutschen Boxsport sein soll. Also ich frage mich da echt, die schießen sich damit selbst ins Bein und merken es anscheinend noch nicht mal so. Das ist so ein bisschen traurig, so, weil die alle in ihrer Bubble da zusammenhängen und gar nicht merken, wie die Boxfans das aufnehmen so von außen. Und immer, wenn man Kritik äußert, dann ist man ein Hater. So, nein, ich bin kein Hater. Ich liebe Boxen. Ich unterstütze Boxer, wenn die Leistung zeigen. Ich weiß, dass es hart ist, in den Ring zu stehen. Auch nur eine Runde. Ich weiß das alles. So, ich habe dafür Respekt. Ich will auch keinen schlecht machen. Aber das ist ihr Job. Und man kann den Fans was Besseres präsentieren. Man kann es. Und wenn man lieber drei Veranstaltungen auslässt und das Geld spart, um dann eine hochwertigere auf die Beine zu stellen, das wäre so mein Ansatz. Das finde ich besser. Weil diese Leute, diese Boxpromoter, die machen keine Events für die Fans, sondern für sich selbst. Die machen das, um ihren Boxer den Kampfrekord aufzupushen, damit die in Shape bleiben, dass sie einfach aktiv bleiben. Sie machen das nicht irgendwie, weil sie so solidarisch sind und für die Boxfans sowas Tolles auf die Beine stellen wollen. Nein, machen sie nicht. Sie wollen selbst Geld verdienen, die Boxer wollen Geld verdienen, die wollen im Ranking steigen. Und deswegen kann man sie halt auch kritisieren, weil sie für die Boxfans halt auch so wenig machen. Das ist also, finde ich, also für mich oder persönlich, also dieses Event ist bestimmt nicht für die deutschen Boxfans auf die Beine gestellt worden, oder findest du das?
Also erstmal überhaupt dafür Geld zu verlangen, finde ich schon echt fies, weil das hatte wirklich kaum, also allein schon die Ansetzung, da weißt du schon, dass das eigentlich keinen Nährwert hat. Deswegen habe ich es mir ja auch auf Türkisch angeguckt, weil da brauche ich keinen Kommentar. Ich hätte es ja eh nicht verstanden. Und was ich da gesehen habe, ich habe es mir auch nur angeguckt, halt wegen dem Podcast heute.
Ja, ich auch. Ja. In der Vorschau haben wir es ja auch ausgelassen.
Also ganz ehrlich, also wer das sehen will, boah, keine Ahnung, der trinkt auch warmes Bier. Also, oder ist sonst schräg drauf? Keine Ahnung. Also ich finde das. Also ich sowas finde ich nicht unter. Also die Veranstaltung ist keine Werbung. Diese Veranstaltung braucht man einfach nicht. Ich meine, ja.
Ja, genau, gibt, also wie die, ich. Ja.
Leute wie Hammer oder Char haben bestimmt ihre Fans und für die ist das bestimmt gut. Sollen sich sie es angucken, ist für mich okay, aber ich finde jetzt nicht, dass das wirkliche Werbung für den Sport ist. Ich finde das eher kontraindiziert. Das zeigt eher so, für Geld kannst du dir Leute kaufen, die sich auf den Boden legen, oder du kannst dir Leute zum Verlieren kaufen. Wenn du einen Kampf sehen willst, wo jemand, der zwar verliert, aber was versucht, dann guckst du dir Kämpfe in England an. Da hast du einfach einen höheren sportlichen Wert, während das hier eigentlich eine ganze, muss man einfach sagen, eine Shownummer ist. Genau. Nicht mehr und nicht weniger.
Große Show. Deswegen, der sportliche Wert war halt gar nicht gegeben. Also nein. Bei keinem Kampf. Das muss man leider so sagen. Wirklich bei keinem Kampf gab es wirklich auf Augenhöhe irgendwas da auszuboxen. Sondern es war von Anfang an, du musstest das Event nicht sehen, du hast gewusst, wer da gewinnt. Und das hat einfach null sportlichen Wert, leider. Erst recht, wenn am gleichen Tag auf The Zone dann noch ein Box-Event von Eddie Hearn läuft, dann die Konkurrenz, die man dann da hat. Also ich glaube nicht, dass das so viele Leute gucken. Klar, Charles immer so ein Name, so ein Magnet, einfach aus Interesse, um mitreden zu können. Aber es gibt auch viele, die einfach schon wissen, wie das ausgeht und dann auch keinen Bock mehr haben, so irgendwie darüber dann auch sich damit überhaupt zu befassen, weil das einfach, wir reden jetzt so lange darüber, aber das trifft ja auch so viele Punkte. Also klar, man kann es auch immer alles schön reden, aber ich meine, würdet ihr unseren Box-Podcast hören, wenn wir immer sagen würden, ja, der Boxsport ist der Beste auf der Welt, wir lieben alle Boxer und alle Box-Promoter und das war jetzt die Folge, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich meine, es ist ja auch langweilig, wenn wir so reden würden, ne? Deswegen sind wir auch ein bisschen kontroverser und sagen einfach unsere ehrliche Meinung, auch wenn die nicht jedem passt. Ich kann nur sagen, Mahmoud Shah als Person, super netter Typ, immer sehr höflich, kann nichts gegen ihn sagen. So,
nie das nie kennengelernt, aber ich glaub's.
Genau, er kann sich gut benehmen, wenn du ihn triffst, immer echt Top-Mann. Aber so, er kann jetzt auch nichts dafür, wie der Loveboy dann auf den Boden gegangen ist und so weiter. Aber
Lovejoy.
Loveboy.
Es gibt Loveboys, die gehen auf den Boden, das ist richtig, aber nicht der.
Oh Gott. Jetzt kommt. Okay, auf jeden Fall, wenn Mahmoud Shah da wirklich noch sportlich so Ambitionen hat, ich meine, kann er ja noch, aber dann sollte er, klar, demnächst, jetzt nicht sofort, ich meine, Ustinov, ich meine, das war 2017, wo er da seinen Gürtel, den WBA-Gürtel gewonnen hat, deswegen, okay, wir drücken ein Auge zu bei diesem Gegner jetzt, aber jetzt sollte er mal ein bisschen bessere Leute boxen und dann auch mehr zeigen und länger als zwei Runden. Da sollte dann können wir dann mehr über seine sportlichen Fähigkeiten dann auch im Ring sehen, weil er hat ja schon bessere, ich meine, er stand schon gegen krasse Leute im Ring, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Er hat schon gegen Povetkin im Ring gestanden. Er weiß schon, wie das ist, gegen krasse Leute im Ring zu stehen.
Ja, von und gegen hat er auch heftig kassiert. Erinnere dich mal den Kampf gegen Meyers Briedes, der eigentlich Cruisergewichtler ist. Der hat den aber fürchterlich ausgenockt.
Ja, natürlich, also so. Aber ich meine nur, ich denke nicht, dass das jetzt irgendwie, ich glaube schon, dass wir von Char noch irgendwie besseren Kampf sehen können, so. Also ich glaube nicht, dass das jetzt ausgeschlossen ist, außer er beendet seine Karriere. Aber ich glaube, da kann schon Besseres und da muss auch Besseres kommen.
Mhm. Normalerweise würden wir ja jetzt übergehen zu der Vorschau aufs kommende Wochenende, aber weil du hast es ja auch gerade angesprochen, weil das so gut gepasst, also weil das jetzt so gut passt, gehen wir einmal auf eine Hörerfrage ein.
Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie.
Und da fragt der Blünti bei YouTube, wie viel Zukunft hat hat der deutsche Boxsport? Mit so Veranstaltungen wie der von gestern? Nicht viel. Ja,
so eine deprimierende Frage. Er wusste schon, dass wir darauf so antworten. Ja, aber du hast ja recht. Wir loben hier keinen, wir müssen keinen gut reden, wir werden nicht von irgendeinem Boxstall bezahlt, den wir hochleben müssen. Wenn wir jemanden loben, dann ist das ernst gemeint. Und es gibt deutsche Boxställe, die einen guten Job machen mit den wenigen Mitteln, die sie haben. Und das ist einfach mal SES. das muss man wirklich sagen, SES ist einfach der beste deutsche Stall, den wir derzeit haben. Sie machen die besten Veranstaltungen, du kannst kostenlos die Kämpfe, die Fightcards im Fernsehen sehen oder im Livestream vom MDR. Die strengen sich an, die brechen aber auch nichts übers Bein und stellen jetzt irgendwelche Cards irgendwie auf die Beine, wo alles grottenschlecht ist. So. Also ich finde, dass SES der erfolgreichste beziehungsweise der Boxstall ist, der auch für mich persönlich, wo ich dann auch vor Ort zum Beispiel wäre oder bin, die besten Veranstaltungen macht, weil ich da halt schon war. Ich weiß nicht, wie du das jetzt so von außen findest. Ansonsten würde ich Argon halt noch recht weit oben einstufen.
Mhm. Natürlich. Ja, sehe ich ähnlich. Also ich finde, SES macht vom sportlichen Wert her die besten Veranstaltungen. Das ist richtig. Auch da, klar ist natürlich da auch Luft nach oben. Wenn ich jetzt so Veranstaltungen sehe, wo dann Agit Kabayel boxt sehe, dann denke ich auch, eigentlich könnte der doch mehr oder bessere Leute boxen als die er boxt, aber im Großen und Ganzen ist das schon ganz passabel, was die machen. Klar wird natürlich auch da manches über den Klee hinaus gelobt. Das ist, glaube ich, einfach so in der Boxwelt oder vor allem in der deutschen, dass manche Sachen besser geredet werden, als sie dann eigentlich sind. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, SES macht Stand jetzt die besten Veranstaltungen. Argon hat letztes Jahr auf jeden Fall auch ein paar sehr gute Veranstaltungen gemacht. Allen voran natürlich Jama Saidi gegen Feigenbutz und die Veranstaltung von Jack Kulkai gegen
Barau,
danke. Ich hatte gerade einen Hänger gehabt. Das war wirklich super, das war sehenswert. Das war Werbung für den deutschen Boxsport gewesen. Die Veranstaltung, die war wirklich gut, keine Frage. Aber ich, wenn man mal so die letzten 10 Jahre beobachtet, hast du ja einen Abwärtstrend einfach in Deutschland. Du hast mit Sauerland einen ehemaligen Big Player in Europa, der jetzt eigentlich, streng genommen faktisch eigentlich tot ist. A, heißt er nicht mehr Sauerland, B, findet er in Deutschland auch nicht mehr wirklich statt. Der ist weg vom Fenster. Du hast mit Universum zwar jemanden, der eine alte Marke wieder auferleben lässt, aber auch nicht einfach die Kraft hat wie der ehemalige Universum-Boxstall. Die Kämpfer, die da unter Vertrag sind, ja, da sind der ein oder andere ganz interessante bei, aber jetzt niemanden, wo du mit die Massen begeistern kannst. Auch so ein José Ladue, guter Boxer, guter Mann, keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass du da mit jedem irgendwie die Massen begeistern kannst. Ja, und wen hast du denn halt dann noch? Dann, wie gesagt, Argon und SES und alles andere sind ja dann eher kleinere Veranstalter. EC würde ich noch so halbgroß bezeichnen, die viel mit Kooperation auch zusammenarbeiten. Die waren ja früher auch oft bei Runfighting und bei Eurosport gewesen. Gerade bei Eurosport konnte man ja auch sehr viele Christian-Hammer-Kämpfe sehen. Ja, aber wenn das so weitergeht und gut, ich meine, andererseits, der Großteil der, also außer SES und jetzt Argon auch nicht mehr, veranstalten jetzt eigentlich alle nur noch bei Bild Plus.
Petco hat man natürlich noch, genau, weil der veranstaltet jetzt auch.
Ja, aber wen hat der denn?
Ja, die machen auch viele Kooperationen quasi. Müssen sie halt auch, weil sie alle selbst kaum noch so viele Boxer haben. Das ist ja halt schon bei vielen so geworden, ne?
Also außer Christina Hammer hat der Petkovic doch niemanden. Oder?
Mir fällt gerade keiner ein. Bock, du kannst ja gucken, Nekanik ist aber eigentlich auch nicht bei Petkovic, zumindest weiß ich das nicht. Christina Hammer ist ja jetzt eher wieder als Amateurin, deswegen ist es ja erstmal wieder. Weiß gar nicht, ob die überhaupt noch. Kann ja jetzt gar nicht dann in den Profiring steigen, glaube ich, oder?
Nee, also, aber ich glaube, sie wird von ihm vertreten, aber gut. Gut, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Kommen wir zur Vorschau.
Ach so, du hast die Frage jetzt so schnell abgehakt. Ja, okay. Ja. Aber ich kann ja, wir können ja. Sarah Bormann, weiß man, habe ich gerade noch geguckt, wer auf der Karte ist, aber die ist, glaube ich, auch, weiß man alles nicht so genau, wer bei wem ist. Die arbeiten halt alle zusammen. Aber klar, Wasserman wahrscheinlich, Boxing gibt es halt noch, die einige Boxer in Deutschland unter Vertrag haben, aber da die halt noch nichts in Deutschland veranstaltet haben, können wir dazu halt auch noch nichts sagen. Aber bei Bild Plus wurde gesagt, dass sie planen, demnächst auch wieder große Kämpfe irgendwann nach Deutschland zu holen. Das kann man halt sagen. Also man hat noch die Hoffnung, dass irgendwie durch Wasserman Boxing vielleicht doch irgendwie ein positives Zeichen in den deutschen Boxsport kommt, gerade weil da ja noch ein paar sehr gute Namen unter Vertrag sind, auch in Deutschland.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Genau.
Kommen wir zur Vorschau.
Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe.
Um das mit den Worten von Eugen, der heute leider nicht dabei ist, zu sagen, das nächste Wochenende gibt jetzt nicht so viel her. Zu erwähnen wären da Kämpfe am Freitag, den 21. Mai in Serbien. Oh, eine Petkovic-Veranstaltung, wo Sarah Bormann gegen Catalina Diaz kämpfen um den GBU-Titel der Frauen im Leichtgewicht. Auf der Undercard kämpfen Nick Hanne gegen Ralf Wickans um den WBC International-Titel im Halbschwergewicht. Ja, Ralf Wickans, ein ungeschlagener Boxer, muss ich aber zu sagen, sagt mir jetzt nichts, ist ein Lette. Per se würde ich jetzt mal sagen, ist das nicht schlecht. Ist bei Boxrec auf Platz 130 gerankt, hat eine K.O.-Quote von 45,45%. Kann man sich mal angucken, wo es übertragen wird, weiß ich leider nicht.
Bild Plus.
Ach, Bild Plus,
natürlich.
Ah, okay, weil das steht jetzt hier bei Boxrec leider nicht, deswegen konnte ich das jetzt nicht sehen. Okay, ja, dann, das könnte man sich da mal angucken. Eine andere Card wäre noch in England von Mick Hennessy. Die wird dort bei United Kingdom Channel 5 übertragen. Dort kämpfen Sam Egerton gegen Carlos Molina um den vakanten WBC-Titel im Mittelgewicht. Ja, Egerton als Schlachtross kennt man ja auch aus vielen Kämpfen, die er schon bestritten hat, unter anderem gegen Ted Cheeseman oder gegen Liam Smith. Auch jedenfalls jemand, kann man sich angucken, aber muss man jetzt nicht unbedingt. Der größte Kampf des Wochenendes findet, denke ich, ja, das sollte man sagen, findet auf jeden Fall in den USA statt, in Las Vegas. Da ist eine Bob Arum-Veranstaltung. Dort kämpfen im Superleichtgewicht Josh Taylor gegen José Carlos Ramírez um nichts geringer als sämtliche Titel im Superleichtgewicht. Der Kampf ist auf jeden Fall sehenswert, gerade Josh Taylor, ein guter Mann, der sehr attraktiv boxt. Interessant ist überhaupt, dass er als Hauptkämpfer quasi, obwohl er Brite ist, nach England ging, gegen Carlos Ramírez, der ja dann quasi der Heimkämpfer ist. Paar Kämpfe mehr auf der Uhr, ist Platz 2 der Weltrangliste bei Boxrec. Und Josh Taylor ist halt die Nummer 3, also das Ding wird kein Selbstläufer. Es dürfte auf jeden Fall interessant werden. Siehst du es ähnlich?
Ja, auf jeden Fall. Das wird ein sehr enger Kampf, denke ich auch. Ja, Platz 2 gegen Platz 3 im Superleichtgewicht ist schon dann sehr schwer zu sagen. Beide sind ungeschlagen. Josh Taylor in 17 Kämpfen, José Carlos Ramírez in 26 Kämpfen. Also da wird sich auch die Tagesform wahrscheinlich durchsetzen und ich weiß jetzt auch gar nicht, wer bei wem jetzt unter Vertrag ist. Das hätten wir jetzt, ich weiß gar nicht, wer mit Bob Arum da zusammenarbeitet, ob das jetzt unbedingt der Amerikaner ist, anscheinend nicht, weil sonst wäre er ja der Hauptkämpfer. Da wird es wahrscheinlich eher eine Kooperation mit Josh Taylor geben, würde ich jetzt einfach mal so sagen, oder weißt du das irgendwie genau?
Da bin ich raus, das kann ich dir leider auch nicht sagen. Okay. Interessant ist es auf jeden Fall.
Aber
wenn die Hörer das wissen, schreibt es uns in die Kommentare.
Genau, weil ich meine, es wird irgendeinen Grund haben, dass er da der zuerst genannt ist. Es ist halt meistens nicht umsonst so. Dadurch, dass es schon, ja, manchmal ist es, wechseln die auch ständig, dann arbeiten sie mit dem zusammen, dann kann man das gar nicht mehr nachvollziehen. So ist manchmal ein bisschen schwierig, so wer mit dem zusammenarbeitet, selbst in Deutschland. So. Von daher, ja, es wird ein sehr enger Kampf. Ich würde mich da auch kaum festlegen, weil da echt schwer ist. Da spielen halt andere Faktoren dann auch die Rolle, ne? Wer der Veranstalter ist, wenn es eng wird, wer den Kampf dann kriegt. Aber das kann man ja dann ganz leicht noch herausfinden.
Gut, dann kommen wir abschließend noch eben zu den News.
Die Box-Podcast Nachrichten.
Und da haben wir wieder ein etwas aus der Gerüchteküche. Und zwar, Eddie Hearn bestätigt Fury gegen Joshua am 7. oder 14. August. Wie? Wie wahrscheinlich glaubst du, ist das, Samira? Zumal ja da auch zu dem Zeitpunkt ja noch die Olympischen Spiele sind.
Ach, ist schwierig. Also es ist nur so sehr offensichtlich, dass diese Verhandlungen irgendwie sehr zäh laufen, dass die beiden sich in den Social Media ständig irgendwie gegeneinander äußern oder sich ein bisschen so aufheizen, also dass sie den Kampf so ein bisschen mit Absicht auch aufheizen, Interesse wecken. Ich meine, Tyson Fury schickt ja auch oft Videos dann an AJ und AJ auch irgendwie Nachrichten, ne? Manchmal ganz lustig. Ja, ich kann mir schon vorstellen, also wenn, klar, es kann auch noch im Winter eigentlich stattfinden, es soll ja auch in Saudi-Arabien wieder stattfinden, ist natürlich alles irgendwie schade, dass es halt wieder dann irgendwie sehr weit weg stattfindet. Gerade so ein englisches Duell irgendwie nicht in England zu machen, in einem riesen Stadion, ist eigentlich schon fast, das ist einfach zu traurig. Also finde ich, eigentlich gehört dieses Duell nach England in ein Riesenfußballstadion, auch wenn ich davon eigentlich kein Fan bin, aber ich meine, damit genug Fans einfach dabei sein können. Wenn man das ja natürlich jetzt wieder nach Saudi-Arabien bringt, dann ist es halt wieder, kriegen es halt kaum Leute mit, alle können es nur am Fernsehen sehen, natürlich wird da das meiste Geld gezahlt, ja, Geld regiert die Welt im Boxen, deswegen wird es wahrscheinlich wirklich in Saudi-Arabien stattfinden.
Vermutlich, ja, ich bin da auch bei, natürlich, klar, wenn das Ding in Wembley stattfindet, dann ist das halt einfach würdig. Aber wenn es halt die Lage gerade wegen Corona nicht hergibt, dann, oder wenn die genügend Kohle zahlen, ja, was willst du halt machen? Was willst du halt machen, ist auch ein gutes Stichpunkt für die nächste News. Billy Joe Saunders hat bekannt gegeben, was denn bei ihm so alles kaputt gegangen ist beim Kampf gegen Canelo Alvarez. Und zwar die Wangenknochen und die Augenhöhle sind an 3 Stellen gebrochen. Das ist schon, hui.
Ziemlich also, krass.
Ja, aber andererseits, du hast ja auch gesehen, wie Canelo ihn da an der Augenhöhle getroffen hat. Das war auch ziemlich krass. Das Ding war on point gewesen. Von daher kann er eigentlich nur froh sein, dass es nicht nur an mehreren Stellen gebrochen ist.
Ja, aber das bestätigt halt auch nochmal den Kampfverlauf, ne? Das auch das richtige Ende quasi des Kampfes auch, dass das einfach dann zu Ende war und er dann auch nicht weitergeboxt hat. Also es hatte schon seinen Grund. Also einfach so bleibt jemand da auch nicht auf dem Stuhl sitzen.
So. Ja, aber ich wiederhole nochmal das, was wir letzte Woche auch gesagt haben. Das Ding war, also er hat sich ja wie so ein Roboter in der Situation war angebracht, was er machen musste. Und er hat genau das dann getan. Dieser Haken, der da aufs Auge ging, der war wirklich, wirklich brutal. Dass der überhaupt stehen geblieben ist, das zeigt ja auch schon einiges, oder sagt ja auch schon viel über Saunders aus, dass er überhaupt da stehen geblieben ist. Ein Schaukampf zwischen Karl Froch und Roy Jones Jr. Ja, vielleicht habe ich einen Schlaganfall, kann ja auch sein. steht auch in der Gerüchteküche an. Ich kann mir das allerdings nicht vorstellen, weil Karl Froch sich doch vor ein paar Jahren die Nase hat richten lassen, nachdem er vom Boxsport zurückgetreten ist. Aber ich weiß nicht, ich finde jetzt eigentlich, dafür ist Karl Froch noch zu jung und Roy Jones Jr. schon zu alt, als wäre jetzt irgendwie ja interessant wäre. Oder?
Ja, 43 ist Karl the Cobra Froch. Ja, ich weiß auch nicht. Also das soll irgendwie die britische Zeitschrift The Sun berichtet haben, dass die halt irgendwie so einen Showkampf machen wollen. Oder dass er den auch schon akzeptiert hat gegen Roy Jones Jr. Aber wer weiß, da kommt es ja auch noch zu Verhandlungen und so, ob das dann wirklich dabei bleibt, ist halt so eine Frage. Aber ich glaube, die Leute haben jetzt irgendwie gesehen, dass man recht leicht mit Showkämpfen sehr viel Geld verdienen kann, dass jetzt viele irgendwie dann doch noch mal drüber nachdenken. Ich meine, so eine Nase kann man sich natürlich auch öfter richten lassen. So viel, wie er da verdienen wird, wird es wahrscheinlich auch dafür reichen. Aber irgendwie
reicht das für 10 Nasen.
Aber ich sehe es ehrlich gesagt auch noch nicht so. Also ich glaube, Karl Froch ist jetzt auch nicht so ein Typ, der sich da für jedes Geld jetzt unbedingt dahinstellt. Also ich würde ihn jetzt nicht so einschätzen. Also, weiß ich nicht, er wirkt nicht so. Aber vielleicht braucht er auch Geld, aber weiß ich nicht, was The Sun dann da berichtet. Müssen wir mal abwarten, ob sie sich da einig werden, ob es wirklich dazu kommt. Aber ich würde gern, ja, so viele Showduelle muss man jetzt auch nicht sehen. Ich bin davon jetzt nicht immer so ein Freund. Es gibt schon zu viele Showduelle, selbst mit noch jüngeren Leuten. Wenn irgendwie Mayweather gegen YouTuber boxt und so, ne? Ja.
So ist es. Bleibt uns nichts anderes übrig als abwarten und Tee trinken. Ich werde auf jeden Fall gleich einen Tee trinken. In diesem Sinne, das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Liked uns, teilt uns, empfiehlt uns weiter. Lasst uns ein Abo bei YouTube da. Schreibt uns Kommentare, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Ansonsten, wir hören uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.
The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast.de.